Werbung. Ihr habt gewünscht, wir liefern. Online-Unternehmerinnen-Kickoff am 24. Januar 2026. 9 Expertinnen aus den Bereichen Steuern, Praxismanagement, Digitalisierung, Liquidität, Personal, Implantologie, Effizienz, Benchmarking und Finanzen. 9-mal unternehmerischer Input für dein Unternehmen, Zahnarztpraxis, für dein neues Geschäftsjahr. 6 Fortbildungspunkte, 0 Minuten Reisezeit und das Ganze für 129 Euro. Eine gute Investition in dich als Unternehmerin, in den Erfolg deiner Praxis, in ruhigeres Arbeiten, entspannteres Heimkommen. Anmeldung unter www.zahnärztinnen-netzwerk.com. Sei dabei, gönn dir und deiner Praxis diesen Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin Inhaberin und Gründerin des Zahnärztinnen und Ärztinnen-Netzwerks. Und ich habe mir heute einen Gast eingeladen zum Thema Medical Soul Branding, was ja an und für sich schon ein mega Titel ist, komme aber gleich zu. Hier bei mir in der Podcast-Folge ist heute Marie-Katharine Klarkowski, Kieferorthopädin, Business-Mentorin, Speakerin, Expertin für KI in der Praxis und Inhaberin der Marke Soul Branding. Und das möchte ich jetzt an der Stelle nicht unterschlagen, Marie, du bist auch die Chefredakteurin bei luxushoteltester.de. Und bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, möchte ich nämlich ganz kurz unsere Podcast-Folge mit einem kleinen Exkurs starten, nämlich in die Welt der Luxushoteltester. Aber bevor ich das mache, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke, liebe Claudia, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich meine, das sind ja, irgendwie passt es ja nicht und dann passt es ja wieder doch, ne? Medical Soul Branding und die Welt der Luxushotels. Aber kannst du mal sagen, wie bist du denn dazu gekommen, Chefredakteurin, Luxushoteltester? Und ist es das, was jetzt vermutlich alle denken und alle schreien, ich will auch Luxushotels testen und das vielleicht dann auch noch kostenlos?
Ja, was sich erstmal so ein bisschen verrückt anhört, passt aber genau perfekt zusammen. Du hast es ja schon gesagt, da kommen wir später wahrscheinlich noch drauf, wie meine Praxis hier in München aussah. Und ohne zu viel vorweg zu verraten, die sah jedenfalls aus wie in einem Hotel. Und das war meine Inspiration. Und wie es ja immer so schön ist, es gibt keine Zufälle im Leben. Ich habe 2020 meine Praxis verkauft, weil ich einfach gespürt habe, auch darüber werden wir noch genauer sprechen, da muss noch was anderes im Universum sein. Und wie es der Zufall will, bin ich dann erst Chefredakteurin eines Luxus-Lifestyle-Magazins gewesen, Luxury First, was wir aber 2024 verkauft haben. Und jetzt momentan bin ich Chefredakteurin von Luxushoteltester. Und ja, liebe Claudia, ich bekomme Einladungen in schöne Hotels dieser Welt, darf die testen, dann darüber berichten auf Social Media und auf meinem Blog. Und ich gehe natürlich, jeder hat zwei Augen, aber mit zwei Augen und Ohren und so weiter in die Hotels um. Das war schon immer mein Anspruch, mir abzuschauen, was ist das Besondere von dem Hotel und was kann ich in die Praxis übertragen. Und das ist eigentlich schon per se fast die Definition von Medical Soul Branding. Eben, was macht die Seele des Hotels aus? Und das Gleiche versuche ich auf die Praxen zu übertragen.
Jetzt hast du mir ja schon ganz viele Fragen eigentlich vorweggenommen, aber sei es mal, wie es ist. Ich sage erstmal danke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine oder andere Hörerin sich ganz sicher für dich als zusätzliche Testerin zur Verfügung stellt. Ich gebe ja ehrlich zu, ich ziehe ja persönlich eine Nacht zu Hause fast jedem Hotel vor, weil alle, die mich kennen, wissen, ich bin typischerweise super entspannt. Ich bin auch überhaupt keine Zicke. Aber sobald ich über die Pforte oder in die Pforte eines Hotels eintrete, entwickle ich mich sofort zur Prinzessin auf der Erbse. Und das ist wirklich schrecklich, deshalb mache ich ziemlich viel, um nachts nach Hause zu kommen. Ich habe in der Vorbereitung auf unsere Folge von dir gelesen, dass man dich über die Grenzen Bayerns als Kieferorthopädin mit dem Namen Dr. Dirndl bezeichnet hat oder als Dr. Dirndl gekannt hast. Magst du uns mal erzählen, wie du zu dem Namen Dr. Dirndl gekommen bist?
Ja, eine lange Geschichte, wie man vielleicht hört, ich spreche kein Bayerisch und das wird's auch nicht mehr werden, glaube ich. Ich habe in Berlin Zahnmedizin studiert, 1990 angefangen, nach der Wende, Sommersemester 90 an der Freien Universität. Hab dann meinen ersten Job in Berlin gehabt und habe dort dann angefangen, mit der Kieferorthopädie zu liebäugeln. Hab dann die ganze Odyssee der Klinikstellensuche in Deutschland durch und bin immer brav zu den Fortbildungen hier nach München gefahren, um mich weiterzubilden und habe dann auch die Klinikstelle in München bekommen. Und die Klinik, wer sie kennt hier in München, ist in der Goethestraße, grenzt quasi fast zum Oktoberfestgelände zur Wiesn an. Und für mich war das wirklich ein Kulturschock, damals die Menschen im Dirndl in der U-Bahn zu sehen, auf der Straße damit zu sehen. Irgendwie war das bisher in meinem Leben an mir vorbeigegangen, mit meinem Berliner Ursprung, dass man im Dirndl einfach auf der Straße sein kann. Und so habe ich mich dadurch wirklich mit dem Thema Dirndl auseinandergesetzt. Könnte jetzt eine ganze Folge über die Tradition und über Marketing und Design von Dirndln erzählen. Hab da ziemliche Dirndl-Fails auch durch. Aber wie ich schon gesagt habe...
Schwierig vorstellbar, wenn ich dir ins Wort fallen darf, dass du einen Style-Fail sozusagen...
Ja, also ganz schlimm. Also es gibt ja auch so Dirndl-Secondhands, wo man dann mal mit anfängt, wo man vielleicht ein Dirndl ohne Schürze kauft oder eins von der Bedienung, von der Wiesn und dann immer quasi als Bedienung gehalten wird oder dafür gehalten wird. Also auch das ist eine Geschichte für sich. Aber mein Ziel war es ja, dass meine Praxis so wenig wie möglich wie eine klassische Arztpraxis aussieht, möglichst wenig weiß, möglichst wenig glatte, sterile Einheitsflächen oder Einheitsdesign. Und so ist eben die Idee gereift, dass meine Praxis wie ein Alpenstyle-Hotel, wie ein Wellness-Hotel aussieht. Und am Ende war es einfach die logische Konsequenz, dass wir dort auch im Dirndl arbeiten. Das Dirndl per se ist eine Arbeitskleidung hier in Bayern, in jedem Wirtshaus. Und so habe ich das einfach auf die Medizin adaptiert. In der Kieferorthopädie haben wir keine OPs. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder das große Hygiene-Fragezeichen in den Köpfen. Aber wie soll ich sagen, wie heißt der Spruch mit dem Neid? Den muss man sich verdienen, oder? Wie war es gleich?
Genau.
Egal. Jedenfalls wurde ich mehrmals angezeigt, interessanterweise meistens von meinen Kollegen. Und so habe ich, ich sage mal, den Persilschein gehabt vom Gesundheitsamt. Alles war regelkonform, alles war hygienekonform, um das schon mal vorwegzunehmen.
Okay, das heißt also, wenn ich als Patientin zu dir in deine kieferorthopädische Praxis gekommen wäre, wären mir alle im Dirndl entgegengekommen. Gab es denn da eine Adaption des Dirndls in der Farbe auf das Thema Praxis? Oder das, also ich spinne jetzt mal rum, hattet ihr alle weiße Dirndls?
Nein. Nächstes Thema, Farben, Praxis-Branding. Und auch das ist eine Entwicklung. Ich habe ja 2003, beziehungsweise am Ende dann 2004, ist der Vorgänger rausgegangen, eine Praxis in München übernommen. Ich sag mal ganz simpel, oldschool. Die habe ich im IKEA-Style mal versucht, mit dem ersten Investitionskredit ein bisschen zu pimpen. Und dann ist so von ausrangierten Gartenmöbeln aus der Laube, die noch gut genug für die Praxis waren, so langsam ein bisschen frischer Wind reingekommen. Und dann waren unsere Praxisfarben orange, war damals irgendwie gerade Trend oder fand ich gut. Und wenn man jetzt überlegt, was orange auch bedeutet, orange ist Lebensfreude, Neugier, Kreativität, dann hat es auch für mich total zu dieser Phase gepasst. Und dementsprechend hatten wir am Anfang orange Dirndl. Und da muss man auch dazu sagen, die waren am Anfang nur, wenn wir eben ausgegangen sind in München eben mit dem Team zum Frühlingsfest, auf die Wiesn, zu anderen Events, dann ist man halt gern als Praxisteam im Dirndl in der passenden Farbe ausgegangen. Und da sind wir auch wieder gleich beim nächsten Thema, Thema Sichtbarkeit. Und so hebt man sich natürlich sofort auch von der Masse ab.
Jetzt hast du uns erzählt, so ein bisschen, wie du zu dem Namen gekommen seid, dass ihr die Dirndl getragen habt, die natürlich, ich glaube ja, dass wenn du auf der einen Seite aussehst, also dass diese Anzeigen nur das Ergebnis davon gewesen sind, dass du positiv aufgefallen bist. Aber hast du so eine Idee, also wenn wir mal deine Positionierung als Dirndl- und Alpenstyle-Positionierung bezeichnen würden, hast du eine Idee, warum das so gut bei den Patienten und beim Team funktioniert hat, also resoniert hat, warum die das gut fanden?
Ja, das hat sicherlich sehr, sehr viele Gründe. Vielleicht nochmal ergänzend, ich habe 2009, bin ich in neue Praxisräume umgezogen. Da konnte ich mich dann eben nochmal komplett im alten Style austoben und damit auch ein Rebranding der Farben vollziehen. Und dann bin ich zu Lila gekommen. Lila als Farbe der Transformation, wenn man jetzt möchte, auch der großen Heiler. Also einfach, man hat sich verändert in der Lebenssituation mit goldenen Akzenten, was per se schon wieder für Wertigkeit, Erfolg steht, und mit braunen jetzt von den Holzakzenten, die wir hatten, was für Struktur, für Stabilität steht und auch Halt gibt. Also es passiert nichts ohne Sinn, ohne oder es gibt keine Zufälle, kann man auch sagen. Also jede Phase hat da natürlich auch in den Farben, spiegelt sich die eigene Lebenssituation, die Entwicklung wieder. Und in dem Moment, wo wir natürlich als Praxis zum einen geschlossen, als Team aufgetreten sind, auch in diesem besonderen Ambiente, war natürlich die Hemmschwelle von dem Patienten schon mal eine ganz andere. In der Kieferorthopädie hat man ja jetzt selten wirklich mit Schmerzpatienten zu tun, aber trotzdem ist ja bei jedem Arzt eine gewisse, wie soll ich sagen, Hemmschwelle, oder man hat vielleicht doch ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man das erste Mal da ist. Und das konnte ich wirklich dem Patienten komplett nehmen. In dem Moment, wo sie die Tür aufgemacht haben, sind sie in die andere Welt sozusagen gekommen. Und auch da sind wir sofort letztendlich beim Thema Medical Soul Branding. Dieser erste Eindruck, das ist das, was ich ja auch mit meinen Kunden, Klienten durchspreche. Wie fühlt es sich an, wenn dein Patient die Tür aufmacht, die Praxis betritt? Was riecht er, was fühlt er, welche Energie kommt da an? Und da können wir ja auch wahrscheinlich gleich einsteigen, was da die Geheimnisse sind.
Ich wollte gerade sagen, gerade das, was du jetzt hier aufgezählt hast, ist es die Definition von Medical Soul Branding?
Das ist ein Teil davon, weil das sind ja mehr so äußere Faktoren, sei es jetzt vom Ambiente. Und dann der zweite Teil sind die, ich sage es jetzt mal, inneren Faktoren, die wirkliche Seele, die Seele der Praxis ausmacht, die aber letztendlich natürlich auf die Praxisinhaberin, auf den Praxisinhaber zurückgeht, auf die Person. Welche Werte lebt er? Was ist er für ein Mensch? Welche Visionen hat er? Und das ist für mich wirklich der zweite Teil, dieses Soul Branding, dass es eben nicht nur eine schöne Farbe ist, ein schönes Design, weil da ist für mich auch der Unterschied wirklich zu klassischem Marketing, wo man vielleicht von einer Agentur einfach ein Design vorgesetzt kriegt oder drei Vorschläge und entscheidet sich dann für einen, sondern hier geht es wirklich auch als Basis um die Werte des Inhabers, der Inhaberin, und die können sich genauso in Farben, Formen dann widerspiegeln.
Jetzt konnte ich schon, finde ich jetzt, es konnte mal, ich meine, anders als unsere Zuhörerinnen, kann ich dich ja auch sehen. Und ich finde, wenn du von deiner Praxis erzählst, dann kann man schon sehen, dass das dein Baby, und natürlich hören, aber ich kann es auch sehen, das war dein Baby, das war ein Prozess, da war viel, steckte viel Brain da drin, viel Herzblut. Und trotzdem hast du es losgelassen, ne?
Ja. Wie ich in der Intro schon so ein bisschen gesagt habe oder angeteasert habe, ich hatte einfach das Gefühl, da muss noch was anderes sein. Na, jetzt ist, kann man sagen, ich habe mir was aufgebaut. Ich habe das natürlich mit meiner Energie, mit meinem Leben, mit meinem Spirit gefüllt. Aber da waren doch mehrere Punkte, wo ich gesagt habe, ich bin ja nicht mehr 100% im Balance und mit einverstanden. Mein Leitspruch ist so ein bisschen love it, change it or leave it, und love it, ja, man spürt es auch noch, ich liebe es, und ich habe viele, ich habe auch immer selber Coaching Sessions bei mir gehabt, wo ich mich mit Sparringspartnern ausgetauscht habe, um zu überlegen, was kann ich verändern, um wieder in diese Balance zu kommen. Sei es einfach, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter, die dieses Konzept tragen, weitertragen, auch weiterentwickeln wollen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich möchte keine Zweitpraxis aufmachen, möchte es auch nicht als Franchise-Unternehmen, die Marke zum Beispiel weiterverkaufen, machen ja auch manche Kollegen. Ich will einfach hier einen Schnitt machen, vielleicht auch wirklich mich von diesem Thema Dr. Dirndl, was man ja auch durch die Presse teilweise ein bisschen reduziert wurde, lösen und will einfach den nächsten Schritt gehen und auch, da kommen wir auch noch zu, aus diesem Hamsterrad, so schön es war, optisch einfach aussteigen und sagen, was gibt es noch, wie kann ich meine Energie anders nutzen und meine Kapazitäten und wie kann ich mich weiterentwickeln.
Okay, und als du das eine losgelassen hattest, was ist dann gekommen?
Kam erst mal Corona. Zum Glück waren meine Verträge schon
da eben, ne?
Ja, da waren meine Verträge schon vorher alle unterschrieben und auch das ist ein Prozess, das hört sich jetzt so leicht und locker an. Also die Entscheidung, bis ich die wirklich definitiv gefällt habe, dann ist natürlich auch ein großes Thema der Diskretion, wenn jemand mit dem Gedanken spielt. Also man hat dann nicht so viel Anläufe, weil dann weiß es jeder in München und vor allen Dingen das Personal ist weg, ist verunsichert, die Patienten sind eventuell verunsichert. Das war eigentlich die größte Challenge auch in dem ganzen Prozess, da die richtigen Partner zu finden und auch wirklich mit Diskretion an die Sache zu gehen. Und ich habe dann an meine Assistentin und ihren Lebensgefährten verkauft. Aber das war eben so ein Moment, ja, dann stehst du von heute auf morgen, dann ist irgendwann der Tag X, stehst du mehr oder weniger vor dem Nichts. Na, du hast dir das alles schön ausgemalt, was du jetzt mit deiner Freiheit machst, mit deinen Träumen. Und auf einmal hattest du gefühlt so ein Riesenbuffet vor dir, was du alles machen willst. Und wie gesagt, dann kam der Tag X, dann kam Corona und dann war eigentlich gar nichts. Na, und so, es gibt immer einen Plan B, kam eben die Gelegenheit, dass ich den Blog Luxushotel Tester als Chefredakteurin übernehmen konnte, zumindest erstmal vom Schreibtisch aus wieder, einfach mich mit anderen Themen beschäftigen konnte, in Luxusthemen, in Marketingthemen einsteigen konnte und Abwechslung hatte. Aber ich habe dann doch gemerkt, die Kieferorthopädie fehlt mir. Und was es wirklich schade war oder auch nach wie vor ist, ist meine Praxiserfahrung, mein Wissen. Und das wollte ich unbedingt weitergeben. Und so ist eben der Gedanke entstanden, wirklich die Clarkademy, mein Business Mentoring Unternehmen zu gründen, wo ich wirklich dieses Wissen an Kollegen und Kolleginnen weitergeben kann.
Ja, jetzt weiß ich ja schon ein bisschen über die Clarkademy, aber damit unsere Zuhörerinnen da auch mit eben dabei sind. Heute begleitest du in dieser Akademie Zahnärztinnen, Kieferorthopädinnen. Ich glaube, das ist auch geschlechtsneutral bei dir. Die Herren dürfen auch kommen.
Ja, ja.
Dabei ihre fachliche Exzellenz in eine sichtbare Premium-Marke zu verwandeln. Also da ist ja die Verknüpfung wieder zwischen Luxushotel, also Luxus, und Premium-Marke. Also eben da im Premium-Markt Sichtbarkeit zu finden. Also eben wieder sind wir wieder schließlich der Kreis zu deiner Marke Medical Soul Branding. Magst du ein bisschen dazu was sagen?
Ja, gerne. Interessanterweise habe ich jetzt dieses Jahr auf einer Pressereise war ich in Griechenland und da war so ein kleines Mini-Retreat über Longevity, was auch so ein, wie soll ich sagen, Lieblingsthema mit von mir ist, gesundes Altern. Und dort war ein Professor der Dermatologie aus Leipzig und ein, wie soll ich sagen, führender Verkäufer aus dem Kosmetikbereich und die sind beide auf mich aufmerksam geworden und fanden dieses Thema Medical Soul Branding so spannend, weil es ja letztendlich genau da auch die Brücke schließt, ob es jetzt eine dermatologische Praxis, eine Arztpraxis oder ein High-End-Kosmetikinstitut, ein Luxus-Spa, ein Luxushotel, da komme ich wieder zu diesem Luxushotel-Tester. Es sind einfach, wie soll ich sagen, gewisse Premium-Kriterien, Faktoren, die eben in dieser Preisklasse eine Rolle spielen und den Unterschied machen. Und da setze ich eben mit Medical Soul Branding an, wo ich sage, es, wenn du Premium verkaufen willst, am Ende geht es ja darum, dass du deine Gewinne, deine Umsätze steigerst, die richtigen Patienten anziehst. Welche Faktoren spielen da eine Rolle und was musst du beachten? Ich war im Vorfeld jetzt gerade noch dabei, meine Präsentation zu erstellen für mein nächstes Webinar. Und da kann ich natürlich in Bildern mehr sagen. Und da sagen Bilder manchmal mehr als 1000 Worte. Einmal, wo ich zwei Bilder drin habe vom Kosmetikinstitut Valmont. Vielleicht kennt das jemand, also eine der führenden Kosmetikmarken. Wenn man sieht, wie so ein Shop, wie so ein Studio aufgebaut ist und wenn ich dann auf der anderen Seite in die Praxis reinkomme, wie sieht der Tresen aus, wie sieht die Praxistoilette aus, mein Lieblingsthema, da sind einfach Welten dazwischen und dann höre ich halt vom Inhaber, ja, bei mir läuft es nicht, es kommen nicht die richtigen Patienten, die Patienten wollen nicht zahlen. Und da sind so viele Faktoren, die man sich eben wieder vom Luxushotel oder von dem überhaupt Premium-Segment oder Shops abschauen kann. Eben, wie riecht es? Wie werde ich empfangen? All diese Sachen, die dort selbstverständlich sind, sind eben leider in den Praxen oft nicht selbstverständlich. Und da setze ich an, wirklich diese Patient-Customer-Journey durchzugehen mit dem Praxisinhaber, dann kommen wir natürlich ganz schnell zum Thema Social Media, Webseitenauftritt, dann eben wirklich der erste physische Auftritt in der Praxis. Wird da mit Papier rumhantiert? Ist es digital? Sitzt da überhaupt jemand an der Rezeption? Und wie ist dann wirklich diese Reise des Patienten in der Praxis? Kann man sich beim Nachgang mal als kleine Übung machen. Einfach, wenn du dich in die Rolle deines Patienten versetzt und mal die Tür aufmachst, reinkommst. Was erwartet dich? Ist es laut? Ist keine Musik? Sind Hintergrundgeräusche? Wie wird der Patient, wie wirst du empfangen? Wie sieht's an der Garderobe aus? Welche Magazine hast du in deinem Wartezimmer? Ist es digital oder sind da irgendwelche abgekrabbelten Lesezirkelsachen? Alles solche Sachen, ne? Da könnte ich ja jetzt alleine schon eine Stunde drüber erzählen. Und das macht für mich eben Soul Branding aus. Diese, wie man so schön sagt, Touchpoint, die eben die Seele auch des Patienten berühren.
Ich glaube, was echt wichtig ist, ist, wenn man so eine Reise macht, die ich persönlich als super sinnvoll erachte, dann ist es total wichtig, dass man tatsächlich die Brille des eigenen Wunschpatienten aufsetzt. Also definitiv. Welchen Patienten möchte ich hier haben? Mit welchem Patienten habe ich in meiner Praxis in der Behandlung dauerhaft Freude an meinem Beruf? Weil ich finde es total schade, dass wenn man tatsächlich erfahrene Behandlerinnen fragt und die fragt, ob sie noch Freude am Beruf haben, dann hast du ja eben auch von diesem Hamsterrad aus Dauerstress und Preisdruck und Personalmangel, was es alles für Gründe hat, gesprochen. Und ich glaube, dass ein großer Teil davon ist, dass man im Alltag sich einfach total wegbewegt hat, aus unterschiedlichsten Gründen, von dem, wofür man vielleicht einfach vor Jahren einfach mal angetreten hat, also von der Vision, mit der ich angetreten bin. Und dann, weil man nicht drauf aufgepasst hat und weil man auch die Mission oder Vision nicht konsequent mit Leben gefüllt hat oder auch akzeptiert hat, dass zu dieser Vision eben jener Patient nicht passt, dann steht man irgendwann da und stellt fest, wo ist denn die Freude
an dem? Ja, sehr guter Punkt. Also den kann ich ja nur unterstreichen. Und genau das war ja auch bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, mir ist eigentlich meine eigene Vision, das, was ich mal mir aufgebaut habe oder für was ich angetreten bin, abhanden gekommen. Und ich finde da jetzt auch keine Lösung mit Work-Life-Balance und nochmal einen Assistenten einstellen und nochmal neue Mitarbeiter. Ich finde da einfach, komme da jetzt alleine nicht raus. Und das ist auch so ein bisschen meine Mission jetzt, dass ich sage, ich zeige dir einen Weg. Zum einen, dass du dir keinen Dirndl anziehen musst, um sichtbar zu werden und um die richtigen Patienten zu finden. Und dass du deine Lebensfreude, deine Freude wieder in der Praxis wiederentdecken kannst, ohne dass du als einzigen Ausweg eben siehst, zu verkaufen. Und ich war vor 2 Wochen auf der großen Kieferorthopädenmesse und da hatte mich im Vorfeld ein Kollege angeschrieben, ja, wir müssen mal reden, und er hat verkauft und sagt, ich bin tot unglücklich. Na Mann, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich versucht habe zu beschreiben. Man malt sich das so aus, wow, einem steht die Welt offen und man kann alles Mögliche machen, aber irgendwann ist es immer auf dem Golfplatz oder jede Woche im Theater und so weiter auch mal langweilig. Ne? Man braucht ja wirklich eine Aufgabe, die man ausfüllt, und man ist es ja gerade in unserem Beruf so gewöhnt, dass man auch permanent in Action ist. Man hat ja keinen 9-to-5-Job, und deswegen ist es mir so wichtig, dass man einfach Konzepte arbeitet, dass die Praxis zur jeweiligen Lebensphase passt. Gerade in Bezug auf Frauen ist es was anderes. Habe ich kleine Kinder oder bin ich in der Familienplanungsphase oder sind die Kinder wieder aus dem Haus? Dann habe ich auf einmal vielleicht wieder viel, viel mehr Zeit zu arbeiten und einen ganz anderen Drive. Und das, was ich mir vor 20 Jahren mal überlegt habe, muss eben auch nicht ein Leben lang Bestand haben. Und da würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten, unterscheiden wir uns als Praxisinhaberin eben von unseren männlichen Kollegen. Wir müssen nicht immer noch mehr und noch schneller, sondern da bin ich eher beim Modell klein und fein. Und da sind wir dann beim Thema Wunschpatienten. Mit wem macht's mir denn am meisten Spaß? Mit welcher Behandlungstechnik? Mein Beispiel ist da auch immer ein bisschen die Dr. Mincheva, kann man auch polarisieren natürlich, drüber nachdenken, aber sie sagt, ich bin die Venierkönigin, ich mache nur die schönsten Veneers von ganz Deutschland und jetzt in Dubai, habe meine Nische und bin damit happy, habe meine Kosmetikprodukte, launche auf QVC, wo auch immer, aber da ist ganz klar Positionierung, und einfach dann kommen auch die Patienten, die dann zum Konzept passen.
Und ich glaube, und da würde ich jetzt mal fast sagen, es ist ja eigentlich schade, wenn dich der Kollege auf dieser Messe so anruft, nachdem er verkauft hat. Ich glaube, ein Anruf bei dir, der macht ja viel früher Sinn, wenn du einfach merkst, ey, das ist nicht das, was ich wollte. Ich bin hier nicht mehr zufrieden. Ich mag meinen Job als Behandlerin, aber ich mag den nicht so. Und ich glaube, ein erster Schritt ist ja, davon bin ich zumindest überzeugt, ist, dass du dir darüber klar wird, was will ich und was will ich einfach nicht mehr. Und dann macht es Sinn, sich einen Coach zu holen, so jemanden wie dich, der dann Begleiterin ist, eben Sparringspartnerin, um wieder vom Ist zum Soll zu kommen, eben dort, wo es einfach wieder Spaß macht.
Ganz genau. Vor allen Dingen auch man selber, kennt ja alles aus eigener Erfahrung, hat ja auch eine gewisse Betriebsblindheit. Ne? Man sieht ja die Probleme gar nicht mehr, oder man sieht sie vielleicht noch, aber hat überhaupt keine Idee dann mehr, wo man anfangen soll, sie zu lösen. Und das sehe ich auch in meiner täglichen Arbeit. Ich wäre vielleicht wegen Marketing gebucht oder Social Media, und dann kommen wir natürlich sehr, sehr schnell in die Prozessoptimierung, Personalthemen. Man kann das nie so isoliert betrachten, und da sehe ich so ein bisschen auch meinen USP vielleicht im Vergleich zu anderen Consultants oder Business Coaches, die natürlich oft von außen auf die Unternehmen schauen. Und ich arbeite oft auch als Praxisvertretung und sehe dann ja sehr schnell, wo hakt's und wo haben wir vielleicht jetzt auch erstmal den größten Hebel, um entweder vom Umsatz her oder Patientengewinnung einen Schritt nach vorn zu gehen oder auch im Sinne von Entlastung, dass wir einfach mal diese Routinen durchbrechen, sei es in der Termingestaltung, wo halt seit Jahren immer in dem Rhythmus einbestellt wird und sich gewundert wird, dass die Bücher voll sind, aber kein Umsatz gemacht wird. Na, da sind ja wirklich viele, viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und da ist einfach so ein Blick von außen gut, wo wir einfach die einzelnen Bereiche durchgehen, wo steht diejenige oder derjenige, wo soll vor allen Dingen dann eben die Reise hingehen, und dann priorisieren wir, wo fangen wir an, was macht am meisten Sinn, und natürlich mit dem Thema Medical Soul Branding, dass zum einen die Seele des Inhabers da rauskommt, dass es authentisch ist und auch dadurch wirklich die richtigen Patienten und am Ende auch die richtigen Mitarbeiter angezogen werden.
Ich habe gelesen, eins von deinen Zitaten, oder ich würde dich zitieren: Hightech kannst du kaufen, aber eine Marke mit Seele musst du erschaffen. Passt ja dann hervorragend zu deinem Sohn,
genau,
oder?
Ich hatte ja Anfang des Jahres, du hast ja auch in der Intro gesagt, Thema KI, KI-Spezialistin natürlich auch im Hinblick auf die IDS, um da einfach auch zu schauen, was bietet die Branche, was gibt's Neues, hatte ich eine Masterclass, smarte Digitalisierung und KI. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass zum einen die Kollegen wirklich mit dem Thema total überfordert sind. Na, natürlich jedes Unternehmen wirft mit KI um sich und will Lösungen anbieten. Aber wenn die Prozesse nicht stimmen, dann nützt auch die KI nichts. Und es ist für den Patienten jetzt nicht unbedingt, Wohlfühlkriterium, dass er weiß, dort wird mit KI gearbeitet. Das ist, so wie jetzt auch wieder, um auf die Dermatologie zu kommen, eigentlich Voraussetzung, dass man sagt, ich würde nur zum Hautarzt gehen, der auch mit KI mein Hautkrebs-Screening macht. Aber das sagt ja noch nichts darüber aus, ob ich mich dann insgesamt in der Praxis wohlfühle. Und so habe ich für mich auch nochmal selber den Switch gemacht, habe gesagt, eben High-Tech und High-Touch, gerade in Zeiten von Digitalisierung und KI, ist es so wichtig. Du gewinnst mehr Freiräume, weil einfach Prozesse optimiert werden. Und diese Freiräume solltest du eben wirklich nutzen, um mit dem Patienten ins Gespräch zu kommen, um intensiver dich um ihn zu kümmern und genauso um deine Mitarbeiter. Ja, und da sehe ich auch wirklich die Brücke von Medical Soul Branding, die genau versucht, diese beiden Parts dann wieder zu verbinden.
Es gibt ja in der Verkaufstrainingsbranche, Beratungsbranche gibt es ja tatsächlich auch die Formulierung, Menschen kaufen bei Menschen. Und ich glaube, dass wir gerade in so einer Zeit sind, oder ich sehe, dass wir in so einer Zeit sind, dass wir das ganze Heil in der KI suchen. Dabei ist es richtig, hast du ja so ganz schön gesagt. Am Ende kauft aber der Mensch nicht die KI, sondern der Mensch kauft den Mensch. Ich kaufe bei dir, weil ich, mein Bauch sagt, das, was ich suche, finde ich bei dir. Und ich glaube, genau das ist die Kombi. Auf der einen Seite die Entlastung durch die KI, durch die Automatisierung, die Digitalisierung und die aber zu investieren in die Beziehung zu den Menschen, weil das ist das, was ich als Patient bewerten kann. Die Beziehung kann ich bewerten. Was du fachlich machst, kann ich nicht bewerten. Da muss einfach meine Beziehung ein Gefühl erzeugen, das wiederum sagt, die kann das, die ist die Beste.
Definitiv. Also ich bin nach wie vor auch ein großer Freund von handgeschriebenen Karten, weil das genauso dieser Touch ist, wo wir sagen, diese E-Mails, die man dann zum Geburtstag kriegt, das ist irgendwie, macht man teilweise ja schon gar nicht mehr auf. Aber wenn man irgendwie so eine handgeschriebene Karte ist, dann wieder so das, was einen berührt. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, auch selbst wenn man jetzt sagt, beratungsmäßig, ich mache jetzt so wie wir sehen uns ja, weil wir über Zoom sind beim Podcast. Ich habe da ja eine ganz andere Beziehung zu dir, weil ich dich sehe, auch wenn wir hier am Bildschirm sind, als wenn ich jetzt nur irgendwie einen Online-Anamnesebogen zugeschickt bekomme. Aber wenn sich jemand die Zeit nimmt und mit mir das kurz bespricht, dann habe ich ja doch wieder diesen Touchpoint und der muss nicht physisch sein, eben in der Praxis. Also da heißt es einfach auch umdenken, eben die eigenen Routinen zu durchbrechen und die Digitalisierung eben so zu nutzen, dass man diese Touchpoints eben neu definiert.
Letzte Frage. Ich glaube, wir können noch lange erzählen und auch noch lange sprechen. Letzte Frage. Wie stellst du dir, wenn wir mal in die Zukunft der Zahnmedizin schauen, wie stellst du dir die neue Generation Praxen vor? Und um da wieder den Schulterschluss zu deinem Thema zu bekommen, welche Rolle, glaubst du, spielt Medical Soul Branding dabei?
Ja, ich denke, da geht es ganz klar in die Richtung wirklich wie so ein bisschen Shop-in-Shop-Konzept. Also ich denke, diese klassische Einzelpraxis und jetzt gehe ich heute dahin und jetzt gehe ich dort zu dem Arzt, ist in Zukunft wird es die so nicht mehr geben. Und das hat auch mit der Rolle des Arztes zu tun. Wir werden nicht mehr nur zu nischigen, sage ich jetzt mal, Fachidioten mit Tunnelblick, sondern wir werden auch in Zukunft immer mehr zum Gesundheitscoach, zum Gesundheitsberater für unsere Patienten genauso als Zahnarzt und Kieferorthopäde wie jede andere Richtung. Jeder Patient kann sich natürlich medizinisches Wissen sehr, sehr einfach aneignen, aber hier gilt's zu beraten. Und das, was man sieht, ich habe das letztens auch im Podcast gehört, die Sohofication von allen möglichen Sachen, dass ich jetzt, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, da mein Nagelstudio habe, da mein, was weiß ich, mein Versicherungsmensch, dass ich an einem Ort viele Dinge erledige. Da werden jetzt wahrscheinlich viele wieder aufschreien, aber ich denke trotzdem, dass solche Konzepte immer mehr eine Rolle spielen, wo ich an einem Ort einfach viele Dinge gleichzeitig erledigen kann, und dazu gehören auch die Zähne. Und dann will ich mich nicht in irgendein langweiliges Wartezimmer setzen, wenn ich schon physisch hingehen muss, sondern dann will ich Entertainment haben, dann will ich es schön haben, dann will meine Seele verwöhnt werden, Soul Branding, in der Wartezeit oder in der Zeit. Und das ist überhaupt so ein Thema, Umgang mit der Zeit, das Wertvollste, was wir alles haben. Und das gilt für die eigene Zeit, genauso wie die vom Patienten. Und deswegen denke ich, dass einfach alles, weil das Rad sich insgesamt immer schneller drehen wird, zu Zentren wieder irgendwie verbinden wird, aber alles mit dem Sinn von Erlebnisfaktor. Ne? Also es muss halt schön sein, nicht nur praktisch, sondern einfach auch schön sein.
Mein größter Wunsch wäre, aber da ist ganz viel Praxis, praktischer Gedanke dahinter, vielleicht müsste man den, damit er funktioniert, doch noch ein bisschen mit Erlebnis aufpimpen. Ich stelle mir vor, es gibt eine Waschstraße, also das ist das Bild, in die gehe ich vorne rein, sozusagen ich persönlich, nicht mein Auto, gehe vorne rein, und wenn ich hinten rauskomme, dann habe ich gleichzeitig ganz viele Dinge erledigt. Ich war beim Friseur, ich war bei der Kosmetik, ich war bei den Füßen, bei den Händen sozusagen. Ich war also überall, und wenn ich, wie gesagt, vorne reinkomme und hinten, und dann durchlaufe ich diese Waschstraße, wenn ich hinten rauskomme, bin ich fertig. Also ich kann mir das total gut vorstellen, an einem Ort viele Dinge gleichzeitig zu erledigen. Ich glaube, das ist im Hinblick auf Zähne ein echt neuer Gedanke für mich, habe ich so noch nicht gesehen. Ich kann diesen Erlebnisfaktor total gut nachempfinden. Ich kann dieses Warten total gut, also dieses wertvolle gut Zeit, das macht mich super sauer, wenn man mit meiner Zeit, ne, mich macht richtig sauer, wenn ich in die Praxis komme und da steht, wenn Sie den Termin nicht einhalten, dann muss ich Ihnen so und so viel Ausfallhonorar, und dann möchte ich am liebsten sagen, okay, ich bin jetzt hier. Ihre Zeit läuft jetzt. Mein Termin ist 3. Ab jetzt läuft meine Zeit. Wenn Sie mich nicht behandeln, stelle ich Ihnen mein Ausfallhonorar in Rechnung. Ich glaube, das ist ja, da ist ja noch ganz viel Musik drin. Müssen wir vielleicht an einer anderen Stelle nochmal drüber reden, liebe Marie.
Ja.
Ich glaube, wir haben deutlich gemacht, was Medical Soul Branding ist. Nicht nur ein Thema zur Sichtbarkeit nach außen, sondern ich glaube, was ich hier an der Stelle nochmal betonen möchte, es ist ein Mittel, um wieder zurückzufinden zur Freude an der eigenen Arbeit, die sich dann auch wirtschaftlich lohnen soll. Und ich finde, du hast es eben so schön gesagt, wieder arbeiten auf der Basis der eigenen Werte, der eigenen Vorstellungen, der eigenen Visionen. Ja, wer wissen will, wie Soul Branding oder welche Auswirkungen Soul Branding, Medical Soul Branding in der eigenen Praxis hat und die Marie ansprechen will, der googelt entweder Clarkademy im Internet oder schreibt uns, weil wir wissen fast immer, wo die Marie steckt. Wir wissen fast immer, welches Luxushotel sie gerade testet. Marie, ich glaube, da müssen wir irgendwie noch mal tiefer drauf eingehen und uns auch mal die Frage stellen, was können wir hier im Zahnärztinnen- und auch im Ärztinnen-Netzwerk vielleicht einmal anstellen, damit wir tatsächlich dieses Luxusgefühl und wie auch immer noch mal intensivieren können. Ich freue mich drauf. Ich sage an der Stelle jetzt erstmal herzlichen Dank für deine Zeit hier. Und würde sagen, bis ganz bald.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Ja, wir haben noch sehr, sehr viele Themen, die wir besprechen können. Auch einiges ja wirklich nur angerissen. Also die Fortsetzung bietet sich an, in welcher Form auch immer. Und ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen höre, sehe, der mir vielleicht auch auf meinen Social-Media-Kanälen folgt. Dann weiß er definitiv auf jeden Fall immer, wo ich gerade stecke.
Ich sag danke und bis bald.
Danke.